Herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute bei mir zu Gast ist Erik Wirsing. Erik ist Vice President Global Innovation bei DB Schenker. Will heißen, er ist für alle Innovationsthemen bei DB Schenker auf globaler Ebene verantwortlich. Und genau darum geht es auch in diesem Podcast. Aber bevor wir loslegen, habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Ich habe heute kurz Nico dabei, der bei BVL Digital die Webinare plant und moderiert. Moin Nico, erzähl uns doch kurz, was Webinare sind und warum ihr auf die Idee kommt, Webinare durchzuführen.
Moin Boris, unsere Webinare sind die digitale Antwort auf den steigenden Informationsbedarf in der Logistik. Nicht jeder hat ja die Möglichkeit, sich auf Messen oder Kongressen zu informieren. Wir führen deshalb alle zwei Wochen 60- bis 90-minütige Webinare durch, die eine Teilnahme von überall und sogar zeitversetzt möglich machen. Ja, und in diesen Webinaren halten Top-Experten Vorträge zu relevanten Themen in der Logistik.
Welche Themen sind denn aktuell besonders relevant und wer sind die Top-Experten?
Ja, aktuell sind vor allem Automatisierung, Data Science und die vielen Innovationen in der Logistik selbst ein großes Thema. Wir gestalten die Webinare möglichst praxisnah. Das heißt, es berichten immer Experten aus der Praxis oder wir führen Use Cases sogar anhand von Live-Demos vor. Wir hatten schon Experten von AWS, Azure, Otto und Blue Yonder, BMW, dem Fraunhofer IML, aber auch von zahlreichen Startups wie Magazzino oder FreightHub. Und gemeinsam zeigen wir, wie sich neue Technologien einsetzen lassen und welche enormen Potenziale sich dadurch heben lassen.
Und welche Themen gibt es außerdem?
Im März legen wir in zwei Webinaren besonderen Fokus auf neue Technologien in der Lagerlogistik und die Digitalisierung der Transportlogistik. Aber vor allem auch Transportmanagementsysteme werden das gesamte Jahr über immer wieder Thema sein. Am besten einfach in unseren Sendeplan schauen. Wir packen den Link in die Shownotes.
Super, danke Nico.
Danke dir.
So, und jetzt geht's los mit Erik Wirsing von Schenker. Erik, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du dabei bist. Erik, ich möchte heute mit dir über Innovation in der Logistik sprechen, insbesondere ums Innovationsmanagement, wenn es darum geht, neue Technologien und Innovationen einzuführen im Bereich Logistik. Aber bevor wir starten, vielleicht eine kurze Einleitung von deiner Seite aus, was du bisher so getrieben hast, was du gerade machst.
Ich selbst bin mittlerweile schon über 20 Jahre dabei, also kenne die
Schenker.
Bei Schenker sogar, ja. Genau. Mein Opa hat mal 1935 eine Logistik, eine Firma gegründet. Mein Vater hat heute noch eine. Also ich bin wirklich von der Pike auf mit Logistik groß geworden.
Ah, ja.
Bin
da wirklich rein.
Die Firma gibt's noch.
Ja, sehr
cool. In Thüringen. Da gibt's eine kleine Spedition.
LKW-Spedition,
Landverkehr, klassisch, genau, mit ein bisschen Umschlag. Aber so bin ich praktisch meine Jugend, meiner Kindheit aufgewachsen und groß geworden und habe natürlich viel mit LKW und den ganzen Dispositionsthemen und alles, was da halt ist, entsprechend ja, immer schon Berührung gehabt.
Und klassisch Ausbildung als Speditionskaufmann?
Oder ich habe mal ganz klassisch Speditionskaufmann.
Im eigenen Betrieb?
Nein, Gottes Willen. Hat meine Eltern mir zwar angeboten und gesagt, nein, ich muss woanders hin. Habe das auch gemacht, bin dann direkt zu Schenker gekommen, habe bei Schenker wirklich Ausbildung gemacht zum Speditionskaufmann. Und später habe ich noch Logistikassistent gemacht und zweimal berufsbegleitend studiert, also mich entsprechend noch weitergebildet auch. Gell?
Okay, und dein Leben lang, also deine ganze Karriere bei Schenker verbracht?
Genau, wurde geboren, kam zu Schenker, bin da heute noch.
Genau.
So einfach ist das manchmal.
Ja.
Aber klar, ich habe auch immer gesagt, wenn es immer langweilig wird, muss ich weiterziehen. Das ist noch nicht passiert und nur gerade mit dem Thema Innovation gerade mal gar nicht. Gell? Weil wir natürlich mit Innovation in viele Dinge reingrätschen, reingucken, reinhören, reinfühlen. Und das sind natürlich Dinge, die Logistik verändert, die Logistik bereichert, aber auch einfach mal anders ist. Gell? Ja. Und ich habe, wie gesagt, auch schon als Auszubildender mich immer wieder für Sachen interessiert, die einfach anders sind, die irgendwo morgen vielleicht unser Geschäft irgendwo bereichern, das war immer so das eher und habe mir so als Jugendlicher und als Kind immer schon das Thema gesetzt, jeden Tag was dazuzulernen und jeden Tag, wenn ich nach Hause gefahren bin von der Arbeit, dachte ich mir, was hast du heute wieder gelernt? Und wenn es eine Excel-Formel war oder wenn es irgendeine neue Incoterm oder wenn es irgendwas war, mein Ziel, jeden Tag was dazuzulernen. Und mein Vater, und das ist auch heute noch sein Spruch, hat mich als Kind immer so schön geprägt, der hat immer gesagt, Erik, wer steht, der geht. Das war so immer als Selbstständiger natürlich, auch mit einer eigenen Spedition hinten dran, war das nur so dieses Ausruhen auf dem, was
gerade
ist.
Gerade LKWs, wenn die stehen im Stau,
halt
das wird kein Geld verdienen.
Das kommt noch dazu, aber auch zum Thema Stillstand ist halt, geht halt nicht. Und auch das Thema für heute, also die heutige Zeit ist halt, Henry Ford hat mal so einen schönen Spruch gesagt, der hat gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Bis vor 5 Jahren, glaube ich, war der Spruch noch ganz okay. Seit 5 Jahren würde ich sagen, der passt nicht mehr. Weil wer immer tut, was er schon kann, bleibt nicht mehr das, was er ist, der ist nicht morgen weg. Deswegen nichts tun, keine Alternative.
Ja. Und wie bist du jetzt bei Schenker? Wie fing das an? Also nicht von Anfang an Innovationsmanagement oder sowas?
Das gab es gar nicht. Das war gar nicht.
Stell ich mir vor, vor 25 Jahren war das noch nicht wirklich auf der Uhr.
Nein. Ich habe mal, also wie gesagt, klassische Logistik gelernt, bin durch verschiedenste Bereiche und Abteilungen durchrolliert, bin irgendwie am Ende meiner Ausbildung in der Systementwicklung gelandet. Und das war ein neuer Bereich, den wir damals hatten. War aber nicht IT-Systementwicklung, sondern Entwicklung der Systemverkehre. nannte sich trotzdem Systementwicklung, also sehr landverkehrslastig. Und wir hatten damals halt so, es war eine One-Man-Show, trotzdem eine Zentralabteilung für Gesamtschenker Deutschland. Und da kam ich als Frischling sozusagen damit rein und durfte mich dann halt um so Sachen wie Bordkommunikationssysteme, Telematiksysteme, Archivierungssysteme, so ging das halt los. Also alles, was irgendwie so den Landverkehr damals verändert, das kam in diese eine Zentrale, die das halt für Gesamtschenker Deutschland, damals halt 47, 48 Standorte, die er entsprechend dann definieren musste.
Wie groß war die damals? Ein Bruchteil auch von dem, wo ihr heute seid, oder?
Kleiner, nicht ein Bruchteil. Ich habe die Zahlen jetzt von Schenker Deutschland nicht mehr ganz parat. Also wir sind aktuell global sind wir 76.000 Menschen und Schenker Deutschland glaube ich knapp 15.000 Menschen. Ich glaube damals haben wir so 11.000, 12.000
oder sowas. Ja, okay, aber schon gesundes Wachstum, genau, kann man also sagen.
Auch einige Zukäufe natürlich, aber natürlich auch organisches Wachstum, da ist schon viel passiert. So, deswegen bin ich immer schon in die Sachen reingekommen und immer dann, wenn es irgendwo hieß, der Kunde möchte blinkende Punkte auf einer Karte haben oder wir müssen mal irgendwas digital machen, wir müssen mal irgendwas anders machen. Wir verstehen es nicht, geh du mal hin, hör das mal an. Und so ging das halt immer los. Und immer, wenn es irgendwo nach irgendwie anders gerochen hat oder gefühlt hat, oder sonst nicht nirgendwo reingepasst hat, Wörsing, mach mal.
Ja, okay.
Und deswegen ist das so der Lauf meines Lebens aktuell irgendwie, dass ich immer, wenn irgendwo was halt Neues war, auch Elektromobilität, später 3D-Druck, sei es Startups, sei es Forschung, sei es, ich habe ein paar Jahre im IT-Gipfel Deutschland mitgearbeitet, hier, wo wir ja für Frau Merkel da jedes Jahr so ein lustiges Buch gebaut haben. Das war auch eine zähe Geschichte, mit dem einen oder anderen Politiker da zu reden. Das hat man so als geneigter Logistiker so ein bisschen eine andere Geschwindigkeitsempfinden oder Bedürfnis. Aber das ist halt immer dieses Quere halt, gell? Und ich habe später dann auch IT mit restrukturiert, als dann hieß, wir müssen irgendwas neu machen und das passt sonst nicht rein. Ich sagte, her damit, ich mache das. Ja. Und habe halt immer, wenn irgendwo Arbeit zu tun war und irgendwas gemacht werden muss, habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt.
Und wann kam dann der Punkt, wo das Ganze professionalisiert wurde? Wo du dann anfängst, wahrscheinlich eine Abteilung aufzubauen und das Ganze ein bisschen strukturierter zu machen?
Genau, das ging 2003 schon direkt los. Also 2003, ich war damals 23 Jahre alt, also wirklich noch relativ jung. Und wir waren halt gesagt, mein Chef und ich. Mein Chef ist dann mit Anfang 50 sehr spontan verstorben. Und dann war ich plötzlich alleine da. So, dann war ich praktisch als junger Typ, 23 Jahre alt, eigentlich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, hatte aber gerade die Ausrollung der Bordkommunikation das erste Mal vor der Brust. Und das war im Endeffekt, also Bordkommunikation sind bei uns mobile Scanner, die wir heute überall kennen, wenn da entsprechend die Zustellung passiert mit dem entsprechenden Scanner. Das war damals Rocket Science. Das hatte noch keiner, außer vielleicht ein paar Cap-Dienstleister. Aber in unserem Klientel, B2B und Stückgutgeschäft, gab es das faktisch noch nicht. Gell? Ich hatte mir damals die Prozesse mit ausgedacht und dann ist mein Chef, wie gesagt, nicht mehr gewesen. Und ich war genau vor dem Ausrollungsbeginn und durfte dann 48 Standorte mit 1750 Fahrern und mit 760 Disponenten beglücken. Und dann stehst du da als 23-Jähriger und sagst dir, scheiße, was machst du denn jetzt?
Feuertaufe. Ja.
Genau, das war so das Jahr meines Lebens. Das war
2003.
Genau, sehr, sehr, sehr intensiv. Bin dann da halt, hab nie zur Frage gestellt, mache ich das jetzt, mache ich es nicht, weil es musste getan werden, ich habe es gemacht. Und bin dann durch ganz Deutschland gereist, hatte dann noch 5 Trainer, die ich mir dann besorgt hatte, die dann halt mit das Ganze organisiert haben, die auch mit in die Standorte reingefahren sind, Disponenten geschult haben, Fahrer geschult haben. Und überall, wo die 5 nicht hin wollten, bin ich hingefahren. Ich hatte also so die schönsten Bodensee und Kiel und alles, also ganz links und rechts und ganz oben und unten, da war ich dann sehr viel unterwegs und habe damals halt brutal viel auch einfach gelernt, weil alles das, ich hatte von den 1750 Scannern, die ich bestellt habe, kamen genau 6 zur vereinbarten Zeit. Die anderen kamen bis zum halben Jahr später, weil die riesen Lieferprobleme hatten. Ich habe 4.500 Beschwerde-E-Mails aus der Zeit. Gewisse Sachen brennen
sich dann ein. Hast du ausgedruckt und archiviert oder was?
Na, das nicht. Aber das war eine spannende Zeit, mit der ich viel gelernt und viel gewachsen, also auch gewachsen bin, gell?
Ja.
Genau, und so ging das halt immer weiter, hab dann immer da auch, wie gesagt, Chef verstorben, dann musste ich mir überlegen, wie geht's denn jetzt weiter? Dann musste ich dann plötzlich als 23-Jähriger plötzlich an den Vorstand berichten, was dann auch erstmal recht lustig war oder auch deprimierend oder was auch immer. Der hatte mich dann direkt nach Kelsterbach eingeladen, wo damals unsere Firmenzentrale war, wo er dann gesagt hat, Herr Wössing, wir haben jetzt so schön mal in die Organisation geschaut, wen können wir in die Seite stellen? Wir haben gerade keinen gefunden, versuchen Sie es erstmal selbst. Ich sag, okay, das ist jetzt hier so ein 5-Millionen-Projekt, du bist 23, bist gerade mit deiner Freundin zusammengezogen, das passt alles gerade so gut in die Lebensplanung. Und auch übrigens, überlegen Sie sich bitte in den nächsten 14 Tagen, dass Sie bitte aus Coburg, wo ich damals war, umziehen nach Kelsterbach, was halt auch so nochmal 2,5 Stunden sind, 250 Kilometer, wie gesagt, erste eigene Wohnung damals, nächste. Okay, passt spannend in die Lebensplanung. Ja. Aber gut, habe ich dann halt auch getan, gell?
Ja.
Die Beziehung hat es leider nicht überlebt.
Auch das noch.
Aber Schenker hat es überlebt und das hat Schenker mir dann natürlich auch honoriert. Also das war natürlich das Jahr meines Lebens, was jetzt Arbeit und Lernen und alles angeht. Aber es hat funktioniert. Und das war das Thema und dann ging es halt sukzessive weiter.
Hast du viel Zeit im Ausland verbracht auch? Oder?
Gar nicht mal.
Gar nicht, okay.
Das war primär wirklich Deutschland, ein bisschen so die Anrainerländer, also Holland, Belgien, Schweiz, Polen ein bisschen, so wirklich links und rechts. Das war das Hauptthema eigentlich, gell? Und dann ging es halt viel, wir mussten dann immer Dann ging es halt nach der Bot-Kommunikation, musste ja irgendwie das Ganze archivieren. Also das, was dann irgendwie erfasst wird, haben wir praktisch Archivsysteme hochgezogen. Dann haben wir die ersten Telematiksysteme mit reingenommen, haben uns irgendwann mit Sensorik-Sachen befasst. Dann habe ich begonnen, halt Leute einzustellen, dass wir das entsprechend anders strukturieren. Und so ging das halt peu à peu weiter. Irgendwann hatten wir auch Schulungen aufgelegt für IT, weil IT war irgendwie was Neues. Irgendwie hat das noch keiner richtig verstanden, für Mitarbeiter, für alle Level. Also wir hatten auch irgendwann angefangen, dass wir die Führungsriege bei Schenker dann wirklich schulen. Das war dann immer so 15, 20 Leute koordinieren, die dann immer so 5 bis 10 Geschäftsstellenleiter abholen. Wie ist denn diese neuen Medien? Was kommt denn da eigentlich alles? Und ich habe immer diese ganzen Seminare dann vorbereitet auch und habe dann irgendwann auch gesagt, oder wie machen wir das? Wen bringen wir wann wie bei? Und habe ich gesagt, diese 15 Leute brauchen wir nicht. Ich habe das jetzt so oft gemacht, ich mache das jetzt selbst. Also laden wir die alle 15 mal aus und diese Schulung mache jetzt 8 Stunden Versing nonstop, dann kriege ich das auch hin.
Okay.
Und dann bin ich halt rumgereist, habe dann auch noch IT geschult und bin dann immer wieder so in alles, was halt irgendwo anders war. Genau, dann hatten wir irgendwann EFQM als Thema, die European Foundation for Quality Management. Das ist ein Qualitätsthema, aber eigentlich so ein Self-Assessment, wo wir als Firma Schenker Deutsch uns committed haben, wir wollen besser werden, wir wollen lernen, wir wollen das tun. Hat der Forscher mal initiiert, irgendwann, das ist eine geile Geschichte, wie macht man das jetzt weiter? Ich sagte, ich nehme es zu mir. Dann habe ich also EFQM noch gemacht, also so eine ganz andere Riege. Habe aber dadurch, dass wir praktisch immer, dann haben wir Assessoren ausgebildet, so 150 Stück sind in die Standorte rein und haben wirklich dann immer so mit 3, 4 Leuten innerhalb von 24 Stunden eine Geschäftsstelle komplett analysiert. Gibt es eine gewisse Didaktik, eine gewisse Vorgehensweise, das lernst du vorher. Und dann hast du innerhalb von 24 Stunden eine Komplettaufnahme mit Stärken, Potenzialen eines Standorts. Die ganzen Protokolle alle zu mir, das habe ich natürlich alles gewusst, was irgendwie im Laden passiert, alle Potenziale, alle Stärken auch gesehen. Irgendwann gesagt, wir müssen noch einen drauflegen, wir müssen jetzt auch was gegen die Potenziale machen, also was tun. Und so ging das halt immer weiter. Und immer, wenn irgendwo was neu war.
Du hast so eine gewisse Rastlosigkeit in dir. Ist dir nie mit der Gedanke gekommen, Schenker den Rücken zu kehren und noch was anderes auszuprobieren?
Wie gesagt, ich habe immer so für mich gesagt, wenn es mir mal langweilig wird.
Ja.
Noch nicht passiert.
Nie der Fall gewesen. In so einem schnelllebigen, sich verändernden Konzern. Okay.
Genau. Was wir IT halt umgebaut haben, hat das halt auch wunderbar gepasst. Und ich sagte, ich helfe, ich mache das mit. Habe dann irgendwie Datenanbindung reingeholt, also Kundenanbindung, Booking-Plattform hochgezogen. Heute nennen wir es Connect4. Also das ist im Endeffekt eine Internetseite, wo der Kunde draufgehen kann und seine Sendungen an uns so ergeben kann, darüber halt Preise bekommt und nachvollziehen kann. Das war damals in den 2000er, 4, 5, 6 war das auch noch gar nicht so on vogue. Hat aber dann begonnen halt, gell? Ging dann halt immer mehr. Genau. Und dann immer, dann haben wir 2011 gesagt, jetzt müssen wir doch mal vielleicht, da haben wir Kundenbefragung gemacht und die Kunden gesagt, Schenker, ihr seid ein guter Laden, 1872 gegründet. Yes, Spedition könnt ihr, aber so innovativ, das sind so die anderen. Die können irgendwie.
Das war so ein bisschen das Image, was ihr da hattet.
Die können so ein bisschen.
Trotz dir, obwohl du da schon seit 20 Jahren am Wirbeln warst.
Nee, gut, das waren damals so keine 20 und die Außendarstellung hatten wir halt auch nicht, weil wir eher sehr konservativ auch waren von der Thema Kommunikationspolitik, vom Thema, sagen wir so, wir haben immer eher erst, was pilotiert, dann haben wir das safe dargestellt. Dann, wenn das eine Weile sicher gelaufen ist, dann sind wir in die Presse gegangen, wir haben da was Neues. So, und das ist halt meistens zu lang gewesen. Da gibt es halt andere Firmen, die haben wahrscheinlich eine Idee. Dann schalten die erstmal eine Homepage, machen ein Kundenevent und aufgrund dessen Feedback überlegen sich, machen wir es überhaupt. So, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also wir müssen uns mehr trauen und andere vielleicht einen Zacken weniger. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren, jetzt so sagen wir seit 2016, aber auch massiv geändert, dass wir schon sehr aktiv in die Außendarstellung, in die Kommunikation, Social Media und so weiter natürlich reingehen.
Podcast
zum Beispiel, genau. Auch so Dinge helfen natürlich, weil natürlich auch die Logistik an sich immer noch ein anderes Image hat. Also wir sind ja hier in Deutschland, ist die Logistik noch ganz okay. Umso mehr ich nach Westen, sag ich mal, gehe, wird es schwierig. Amerika ganz schwierig. Und das sind natürlich so ein bisschen
Image. Was meinst du mit schwierig? Das Image der Branche oder was meinst du?
Exakt.
Ja.
Also da bist
hier geht es noch und
genau.
In den USA schlechter noch als
genau.
Hier.
Genau, also okay. Wenn du da im Freundeskreis sagst, du bist in der Logistik, sagst du,
da denken alle Trucking Companies oder genau. Okay.
Ja. Kein gutes Image. Und deswegen sind wir
natürlich. Obwohl so interessante Sachen wie Flexport und was nicht alles da jetzt um die Ecke kommt. Da
gibt es ein paar spannende Sachen, ja. Ob die alle gut sind, wird sich noch
erzählen. Ja, erzähl mal ein bisschen. Was ist, seht ihr euch bedroht durch digitale Speditionen? Ist das für euch ein Thema? Ist das für euch eine Bedrohung?
Das ist natürlich
ein Thema. Habt ihr
das
auf der Uhr?
Wir haben das natürlich auf der Uhr. Wir machen ja da viel selbst. Also wir haben ja da auch unsere eigenen Plattformen. Ja. Wir haben ja Drive for Schenker, was im Endeffekt auch eine ähnliche Thematik ist, wo wir praktisch Fahrer anbinden. Unser Riesenvorteil ist natürlich, dass wir schon über 30.000 Frachtführer einfach haben in Europa. Die man natürlich dann auf so eine Plattform mit draufbringen kann. Gell? Auch das ist nicht so ganz trivial. Auch wir haben da entsprechend Lehrgeld bezahlt, haben auch gedacht, du baust eine tolle App und dann gibst du das den Fahrern, alles ist gut.
Ja.
Haben dann gelernt, dass Nokia 3210 doch noch sehr verbreitet ist. Und du mit Apps halt nicht immer weiterkommst. Gell?
Ja.
Dass man gewisse Dinge dann halt einfach noch lernen muss. Aber das ist Plattform, Riesenthema. Wie gesagt, wir sind auch zum Thema in so einer schönen Transformation zum Thema Digitalisierung schwer unterwegs. Haben auch unseren Laden da jetzt schon massivst umgebaut. Wir haben jetzt auch seit, also ich habe jetzt vorhin in der Geschichte zum Werdegang, haben wir 2011 aufgrund des Kundenfeedbacks auch gehört bekommen, wir sind nicht so richtig innovativ. Und man hat gesagt, jetzt gründen wir einen Zentralbereich Innovation, den ich dann sozusagen 2011 begonnen habe mit aufzubauen.
Und nochmal, im Vergleich zu euren Mitbewerbern, im Vergleich zu DHL und anderen, hattet ihr das Image, dass ihr nicht so innovativ seid?
Genau.
Ja, okay.
Genau. Mhm. Grundsolide, die können Speditionen, die können auch sehr komplex, die können also auch die, es gibt bei manchen Mitbewerbern immer so dieses Thema, Brot und Butter machst du bei uns, und wenn es komplexer wird, gehst du zum Schenker. Ist irgendwie auch ein nettes Image, aber natürlich auch schwierig, weil mit komplexen Sachen ist auch schwerer Geld zu verdienen natürlich. Gell? Steckst ja viel, viel rein auch. Aber Wettbewerber sind da ähnlich unterwegs gewesen, manche aber auch gar nicht. Also es gibt auch klassische, manche, die wir kennen, Wettbewerber, die sagen Digitalisierung und so Sachen. Nee, wir können Logistik, wir können Spedition und das läuft, passt. Genau, aber wir haben halt seit 2011 wirklich gesagt, wir nennen das jetzt Innovation, wir kümmern uns jetzt um strategische Sachen, wir gehen jetzt in R&D rein, wir gehen jetzt in Fördermittelprojekte rein, wir gehen in Forschung wirklich rein, alles noch mit homöopathischen Mengen, aber trotzdem versucht natürlich draußen
warum
mehr.
Warum mit homöopathischen Mengen, warum nicht gleich voll?
Ja, weil das erstmal eine Kostenstelle ist, gell? Und das muss natürlich auch erstmal, das Unternehmen muss ja auch reifen und sagen, das funktioniert. Es gab damals eine schöne Aussage vom Professor Ten Hompel vom Fraunhofer IML. Der hat mal so schön gesagt, und das war glaube ich 2012 oder sowas, wenn die Logistik nur 1% ihres Umsatzes mal in Forschung stecken würde, wären wir alle schon Lichtjahre weiter. Mhm. Hat mein damaliger Chef gleich gesagt, Wörsing, komm mal her, rechne mal nach, was haben wir denn schon? Erstmal schwierig, was ist jetzt wirklich Forschung, was zählst du da rein? Aber das, was wir damals so gefunden haben und rechnen konnten, waren wir damals bei 0,007.
Oh, okay.
Mhm. Ich sag, Potenzial. Ja. Da hat er mich gleich gefragt, wollen Sie das 1% haben? Da zuckst du erstmal kurz, gell? Denkst du, okay, lass mal kurz überlegen, was machst du jetzt mit dem 1%? Das waren damals ein hoher Millionenbetrag, wäre das dann gewesen, gell? Irgendwie schöner, zweistelliger irgendwas. Ich sag, mit Verlaub, nee, das hält unser Laden noch nicht aus. Mhm. Weil wir selbst da auch 2012 noch nicht da so aufgestellt waren. Im Nachgang sagen, hätte ich es vielleicht mal genommen. Weil jetzt im Nachgang ist man
schlauer. Aber du hast gewisserweise recht, ne? Wenn du da so einen großen Betrag liegen hast und dann da irgendwie gezwungen bist, das auszugeben, dann gehst du mit dem Geld nicht wirklich sinnvoll um wahrscheinlich. Ne?
Genau, und du musst ja halt wirklich Leute mitnehmen. Das ist ja ein wichtiges Thema bei dieser ganzen Transformation, damit auch da jeder die Chance hat, mitzukommen. Mhm. Und auch die Firma, dieses schöne Wörtchen Change, hört sich ja immer so trivial einfach an, ist aber gerade bei sowas, das musst du erklären. Du musst Leute wirklich hingehen und da reicht es halt nicht, irgendwie ein Rundschreiben zu machen und denken, alle haben es gelesen und das funktioniert schon, sondern du musst den Leuten das zeigen und immer wieder. Immer wieder erklären, zeigen ihren Mehrwert, ihren Beitrag da drin, was kann man da machen und auch die Chance geben, sich selbst einzubringen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Mhm. Genau. Du erzähl mal, wie seid ihr denn heute aufgestellt? Jetzt so, nachdem du da lange Zeit Alleinunterhalter warst,
sozusagen. Genau, das war ja auch Schenker Deutschland.
Also mit kleinen Budgets, jetzt bist du größer am Start.
Genau, jetzt bin ich 1,79, also ein bisschen gewachsen noch. Nein, also das ist ja jetzt, wir haben... Später, also wir haben im Dezember 2015 kam der Markus Sontheimer bei uns an Bord. Markus Sontheimer ist unser, der wurde eingestellt als CIO, also wirklich der IT-Chef Schenker Global. Nicht Schenker Deutschland, sondern Schenker Global. Der hatte so eine 17 Jahre Daimler-Erfahrung, 4 Jahre Deutsche Bank, das ist so der Background. Und in diesen Firmen, vor allen Dingen Automobil, auch das Bankenwesen, was sich an dieser ganzen Internetwelle schon einmal komplett von links auf rechts gekrempelt hat, kommt der natürlich mit so einem Spirit rein, Trends, Zukunft, Forschung, Competitor Watch, so ein bisschen aufpassen, was machen die links und rechts. Und hat sich zu dem Schenker angeschaut und irgendwie festgestellt, warum kümmert sich ja keiner so richtig um? Außer dem Wirsing da in Klein-Kelzerbach. In Wirsing, du kommst jetzt mal zu mir und das, was du für Deutschland gemacht hast, machst du jetzt für mich, für die Welt. Mhm. Gut. Und dann ist das 2016 so gekommen. Dann hat er noch einen Zusatztitel genommen. Das heißt genommen, das wurde so definiert. Neben dem CIO ist er auch CDO, Chief Digital Officer. Und in dieser CDO-Unit haben wir dann drei Bereiche aufgebaut. Mhm. Global Innovation, was ich verantworten darf. Der zweite Bereich ist Data Analytics und Data Strategy. So die klassischen Nerds, würde ich jetzt mal ganz liebevoll sagen. Mhm. Das sind aber wirklich ein anderes Skillset an Menschen. Und das dritte ist Digital Solutions. Die bauen dann wirklich die Plattformen, die E-Forwardings, bis hin zum Thema IoT, Blockchain. Das haben wir dann dort in der Mache. So, und wir drei sind praktisch die CDO-Unit. Mhm. Und mittlerweile sind die drei Bereiche zusammen, sind wahrscheinlich jetzt, ich habe es nicht genau gezählt, aber um die 180 oder 90 Leute, die wir praktisch jetzt dann da sind, um entsprechend da Themen halt auch zu versuchen, zu treiben, zu pushen, bis hin zu neuen Geschäftsmodellen, um das Ganze auch immer global. Das ist nicht mehr nur ein Landesthema, weil Digitalisierung kennt da auch keine Grenzen. Und es ist vor allen Dingen nicht Land, Luft, See oder Logistik, sondern es ist immer Matrix. Das ist immer.
Und ist wahrscheinlich auch nicht eingeschränkt auf eure Unternehmensgrenzen. Das heißt, ihr macht Projekte auch gemeinsam mit Kunden zum Beispiel.
Genau, also es muss immer ein bisschen, wir sind natürlich kein E.V. Also im Endeffekt sind wir immer ein Wirtschaftsunternehmen. Das muss natürlich auch Sinn machen für alle. Aber natürlich hat man auch gewisse Mittel und Möglichkeiten, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich mache jetzt bei mir aus dem Team raus seit ja, ich würde mal sagen, 5-6 Jahren ungefähr haben wir so, wir nennen das so Kunden-Innovationsworkshops. Das ist im Endeffekt ein Consulting für den Kunden, wo wir uns sehr intensiv Vorfeld mit befassen, wie der Kunde eigentlich so tickt und was er eigentlich möchte. Und dann treten wir als Innovationsmenschen in den Raum und sagen, heute geht es um Innovation. Wir hier Innovation, wir haben von Preisen keine Ahnung. Heute geht es nicht um Preise, heute geht es um gemeinsame Zukunft gestalten. Und dann geht immer mit einer Selbstpräsentation vom Kunden los, Selbstpräsentation von uns und dann matchen wir das mal, was können wir denn jetzt vielleicht gemeinsam machen. Allein diese Selbstpräsentation, du hast immer den Key-Accounter, setzt sich mal mit an den Tisch, also die sind immer mit dabei, immer mit dem Vertrieb zusammen und halt mit Fachexperten, je nachdem, was der Kunde möchte. Dass wir das praktisch moderieren mit Kreativitätstechniken dann. In dieser Selbstpräsentation der Key-Accounter kriege ich jetzt mal die Kinnlade nach unten und sagte, auf diese Info habe ich seit Jahren gewartet. Einfach nur, weil wir anders einladen, weil wir anders strukturieren, weil wir eine andere Verbindlichkeit da drin haben und dem Kunden auch aktiv zuhören. Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
Ja, andere Dynamik, ne? Das ist kein Verkaufsgespräch oder so.
Genau, sondern ein bisschen hin zum, wir haben dann einen Lego-Baukasten dabei, machen dann richtig Prototyping und machen am Ende ein kleines Awarding, haben dann so lustige Schenker-Dollar mit dem Gottfried drauf, also unserem Gottfried Schenker und investieren dann in die beste Idee, wie als ob es ein Startup wäre.
Gibt es konkrete Beispiele von Ideen, die aus solchen Workshops resultieren?
Da kommt viel so Richtung Visibility, also viel Richtung Transparenz, viel so auch Control-Tower-Themen, kommen aber auch mal ganz nicht-digitale Sachen wie Verpackungsthemen, die dann einfach mal auch diskutiert werden. Geht aber auch bis hin, sollte man nicht gemeinsam mal uns ein Startup anschauen, das vielleicht gemeinsam testen, vielleicht sogar gemeinsam investieren. Geht bis hin zum Thema Robotik Richtung HEVs, da ist mittlerweile einiges an Bedarf auch. Bis hin, wir müssen 40 Jahre lang Ersatzteilversorgung für irgendwas machen, können wir das nicht alles, was älter ist als 20 Jahre, irgendwie 3D drucken. Mhm. Und bei uns aus dem Sortiment nehmen und ihr Schenker druckt das dann, wenn es irgendwie gebraucht wird. Also auch so gemeinsame Sachen bis hin zu Supply Chain Optimierungen, wo der Kunde sagt, wo baue ich denn jetzt mein nächstes Lager hin in Europa? Hier sind meine Quellen, hier sind meine Senken, hier sind meine Werke. Wo macht denn das am sinnvollsten Sinn, wo wir wirklich in so die Diskussion reingehen? Ist dann auch immer Ziel, erstmal ganz viele Ideen zu generieren, wieder so ein bisschen Design Thinking ist, Masse, dann runterbrechen. Am Ende hast du am Ende des Tages so 2, 3, 4 konkrete Dinge mit Maßnahmen, mit Zeitplänen, mit Verantwortlichkeiten, mit einer lustigen Titel. Auch das hilft immer, macht das irgendwie auch mit sehr, sehr viel Spaß, dass das möglichst konkret wird. Und das ist eine riesen Erfolgsgeschichte, weil es eine andere Form des Customer Bondings auch ist, gell? Weil du die wirklich dem Kunden zuhörst, verstehst. Und das sind aber auch Kunden, wenn wir gerade auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, das sind Kunden, die wissen, Schenker tickt so und die kann man auch mal anders befragen, weil du brauchst immer dieses Customer Voice Thema, also mal wirklich zuhören. Weil egal wie toll du denkst, Logistik zu machen, egal wie toll dein Geschäftsmodell ist, 80% aller Ideen zerlegt der Kunde sofort.
Ja, ja, macht Sinn, die Kunden da früh ins Boot zu holen.
Aber ne? hört sich so trivial an, wir müssen mal rausgehen und Kunden fragen. Das ist nicht normal in der Logistik gewesen, weil wir haben gesagt, wir sind hier Logistiker, wir sind seit 150 Jahren da, wir wissen, wie das funktioniert. Und wenn wir das so bauen, wird der Kunde dann schon folgen. Das geht schon seit vielen Jahren nicht mehr gut. Und deswegen dieser Schritt, wirklich rauszugehen, auch diese Gefahr zu haben, dem Kunden etwas zu zeigen, was halt nicht fertig ist oder was halt nur eine Idee in eine Richtung ist, wo du ja auch immer so denkst, ich kann
dem Kunden doch nichts. Fällt uns Deutschen auch nicht so leicht, ne?
Genau. Der Chinese oder der geneigte Asiate macht es halt ein bisschen anders. Der bringt eine 80% Lösung auf den Tisch und die letzten 20% macht er da aufgrund des Feedbacks.
Ja.
So, und wir brauchen als
alles Deutsch, erstmal Beta.
Ja. Genau. Wir brauchen halt diese 120% Lösung, bevor wir uns trauen, überhaupt rauszugehen. Und das ist halt so ein bisschen schwierig noch, gell? Es wird besser und das nimmt auch Dynamik auf und Geschwindigkeit. Und wir trauen uns auch immer mehr, aufgrund, weil die Welt sich halt immer schneller dreht. Du hast oftmals gar keine Zeit mehr, die 100% fertig zu machen. Und ich glaube, sogar psychologisch ist es manchmal ganz gut, weil wenn du mit einer 80% Lösung rausgehst und der Kunde was fühlen, sehen, machen kann und dann eigene Input reinbringen kann, um zu sagen, ich hätte gerne noch das und das und ein Schleifchen hier, ich hätte gerne ein Rot und das Logo muss da oben rechts. Und du dann diese, nennen wir es mal, kleinen Sachen dann noch anpasst, sagt er, oh, ich habe mich hier mit eingebracht und hat eine ganz andere Bindung dazu, als wenn du eben eine fertige 100% Lösung präsentierst und die dann ist in Stein gemeißelt.
Ja, ja. Jetzt ist schon hin und wieder das Thema oder das Stichwort Startups gefallen hier. Inwieweit habt ihr, vielleicht ein bisschen plakativ oder ein bisschen provokativ ausgedrückt, inwiefern habt ihr Angst davor, dass euer eigenes Geschäftsmodell durch ein Startup disruptiert werden könnte?
Ich habe da gar keine Angst vor, weil ich finde es eher spannend zu sehen, was es da alles gibt. Also wir kennen jetzt mittlerweile so, wir haben eine riesen Datenbank, wo wir das alles pflegen, so 3600 Stück, glaube ich. Jeden Tag läuft bei uns so 1 bis 3 Startups, klopfen an die Tür, sagt der Motto, Schenker, ich bin ein Startup, willst du mich kaufen?
Ich sag, okay, ja, tatsächlich, okay.
Okay, du bist ein Startup, was hast du denn? Ja, ich habe da so eine Idee. Ich sage, okay, du hast eine Idee, fangen wir mal von vorne an. Also wie weit bist du denn? Ja. Natürlich gibt es auch die großen.
Und die Frage ist, wollt ihr uns kaufen und nicht, wollt ihr investieren, oder was?
Sowohl als auch.
Ja.
Also wir haben mal vor ein paar Jahren einen größeren Betrag in ein Startup investiert und das ging voll durch die Presse durch und seitdem sind die, muss gar keine Werbung mehr machen, die wissen nur.
Wer war das konkret?
Das war damals U-Ship.
Ja, okay.
Von Amerika. Ja. Da sind wir damals groß eingestiegen. Genau. So, und seit das halt in der Presse war, war das ein Selbstläufer sozusagen.
Ja.
Und wir sind auch viel auf so Netzwerk-Events natürlich auch unterwegs. Oder es gibt also viel diese Startup-Competitions oder Wettbewerber. Wir richten sogar selbst welche aus. Und wenn so ein Startup kommt, ist immer das erste Mal, die erste Frage ist immer, warum gibt's denn das überhaupt? Also was ist in deren Businessmodell? Haben wir was nicht gesehen? Können wir davon lernen? Können wir es auch so machen? Können wir es besser machen? Oder können wir die nutzen? Oder wird es eine Gefahr? Dann natürlich immer gucken, wie können wir das präventiv verhindern. Gell?
Mhm.
Und per se sind Startups erstmal gut, weil sie bereichern. Sie sind vor allen Dingen ja Menschen, die dezidiert ein Thema sauber bearbeitet haben. Wir alle sind ja diese Multiprojektmanager, die alles so ein bisschen, aber nichts richtig machen. Und diese Startup-Themen sind meistens ein Thema, Leute drauf, tun.
Mhm.
Und Blut und Wasser und alles
investieren. Es gibt halt im großen Unternehmen immer diesen Anreiz, den Status quo zu erhalten. Und exakt. Im Startup geht es darum, den Status quo aufzumischen.
Ne? Also wir sehen ein bisschen, dass wir sogar diese Startups mittlerweile sogar als ein bisschen Hiring-Börse sehen. So nach dem Motto, dein Geschäftsmodell, du als Mensch, hast nicht Lust für Schenker zu arbeiten.
Ja, richtig.
Weil das sind natürlich genau die Menschen, die wir brauchen, die so wirklich Mut haben, sich selbstständig zu machen, die Mut haben, ein Thema dezidiert mal zu bearbeiten und die vielleicht auch mal gescheitert sind. Und das ist genau ein Skill, die sagt, total geil.
Ja.
Die brauchen wir.
Und ist das vielleicht das leicht oder ist das einfach, jemanden, der ein Startup selber gegründet hat, mit einer Technologie dann dazu zu bewegen, bei Schenker anzuheuern?
Durchaus, weil wir werden ja auch mit mehr Tech für Unternehmen. Gell?
Okay.
Also wir haben mittlerweile so die Strategie, dass wir bis 2030 soll ungefähr so 40, was auch immer, Prozent soll aus digitalen Geschäftsmodellen schon kommen.
Mhm.
Also wir hatten jetzt gerade, wir sind ungefähr bei 17 Milliarden Umsatz. Und mein Chef, der Markus, hat letztens auf einer Veranstaltung auch gesagt, in den nächsten 5 Jahren sollen 2 Milliarden bereits aus digitalen Geschäftsmodellen kommen.
Mhm.
So, das ist mal eine Ansage.
Ja.
So, und jetzt müssen wir wissen auch nicht genau, was das alles ist, arbeiten aber darauf hin, Richtung IoT-Plattformen, Richtung Virtual Supply Chain Management, also Richtung Beratungsleistungen auch, bis hin zum Thema 3D-Druck und so weiter. Also da gibt es diverseste Ansatzpunkte.
Und YouShip war eure letzte große Investition, beziehungsweise
in dem Ausmaß,
Übernahme? Ja.
Nee, es war keine Übernahme, es war ein Anteilkauf.
Und so Anteilkauf, genau. Ja.
Die Bahn, also wir haben als Schenker keinen Venture Capital Fonds, das brauchen wir in dem Sinne auch nicht, weil also entweder glauben wir dran, dann nehmen wir das Geld sozusagen so auch in die Hand, oder die Deutsche Bahn hat einen Venture Capital Fonds, dem wir uns sozusagen mit bedienen können.
Oh ja. Mhm.
Da bringen wir uns sozusagen mit ein, evaluieren mit, beraten mit, und die Bahn hat jetzt, müssen wir jetzt nachgucken, 13, 14 Startups hat sie Anteile gekauft, immer eine Minderheitsbeteiligung, also unter 25%, und das sind tolle Lösungen, auch Lösungen, jetzt einer der bekanntesten ist ja What Free Words.
Ja, cool.
Da ist die Bahn halt schon vor 2, 2,5 Jahren jetzt eingestiegen und das hat super funktioniert.
Ja,
die Bahn ist da eingestiegen und wir haben es natürlich dann auch sehr stark promoted. Also wir haben das in unsere Transportmanagementsysteme reingebracht. Wir haben mit der Messe Spezialverkehr damals angefangen. Weil What Free Words ist ja diese Geokodierung von einem Raster von 3x3 Meter und jedes 3x3 Ding
einfach und einfach
hat 3 Worte.
Ja, hervorragend.
Ich habe es mittlerweile auf meiner Visitenkarte draufstehen, also wo genau die Eingangstür ist zum Gebäude.
Aber es ist noch nicht so richtig bekannt, ne? Ich bin überrascht, wie wenig Leute das kennen.
Ja. Es kommt und wir integrieren es halt immer mehr in die Systeme. Wie gesagt, Messe, Spezialverkehr. Wir sind großer Messespediteur und wenn du jetzt was anliefern sollst, wo ist die Messe? Ja. Hauptstraße 10 und dann kommen so 2 Hektar Messe.
Eingang Nord, ja, nee.
Wo ist jetzt mein Stand? Und ich sage, ja, hier, Hund, Katze, Maus, da. Da ist mein Messestand. Und wir nutzen es im Freundesbereich. Wir haben das in der Firma bei uns sehr, sehr stark. In Essen, bei unserer Firmenzentrale, bei unserem Head Office, steht über der Tür auch Smiling Always Seating. Man kann sich die Worte nicht aussuchen. Smiling Always Seating ist genau die 3x3 Meter Eingangstür vom Eingang in Essen von unserem Hauptgebäude.
Ja.
Genau, das ist eine Sache, die der Logistiker braucht gescheite Adressen. Und wir haben halt Frankreich mit Departements, Indien hat irgendwie nichts Gescheites, überhaupt nichts. Dann hast du England mit was auch immer. Die Grundidee von What Free Words ging ja in London mal los. Und das waren irgendwie 2 Musiker, die auf irgendeinem Gig eingeladen waren, irgendeine Hochzeit.
Und die auf ein Konzert treffen wollten.
Die sollten Church Street Number 10 oder sowas. Und es gibt aber 25 Mal die Church Street in London. So, welche jetzt? Und der eine war halt da und der andere da und Hochzeit gerissen. Und das war so der Casus Knactus, okay, wir müssen da irgendwas gegen tun. Und dann kam die auf die Idee mit dem What Free Words. Und das ist eine so geniale Idee, dass man denkt, warum kam man nicht selbst auf die Idee?
Ja, ist es nicht relativ einfach, das nachzubauen?
Die haben so viele Patente darauf, das kannst du nicht. Das ist irre. Selbst vom Wording her, du hast sogar in urbanen Bereichen, also Stadtinnen sind kürzere Worte als außen, also in Freifläche ein bisschen längere. Dann musst du ja viele so rassistische und Kriegsthemen und das ist alles raus, also die sind gar nicht dabei. Und dann hast du auch im Englischen brauchst du, glaube ich, 40.000 Worte. Und das ist schon Aufgabenstellung, im Englischen 40.000 Worte zu finden, im Deutschen nicht. Deutschen haben genug Worte. Um dann den Erdball zu geokodieren, ja. Und es ist ja es ersetzt ja nicht GPS, es ist ja nur ein 3x3 Meter Raster. wenn man jetzt mal an die Zukunft noch ein bisschen denkt, Drohnenlandeplätze, die wird auch nicht in deiner Hauptstraße 10 bei deiner Klingel, sondern die soll auf dem Dach, in der Garage, präziser, im Garten. Ja, ja. 3x3 Meter, ziemlich coole Größe.
Also für alle Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, sollten mal googeln, What Three Words, fantastische Sache. Ist meiner Meinung nach nicht ansatzweise so bekannt, wie sein müsste.
Ja, und es gibt jetzt einiges, THW, Rotes Kreuz, die in Krisengebieten das halt mittlerweile halt schon nutzen, wo alles zerstört ist, keine Straßennamen mehr da sind. Und plötzlich habe ich weltweit, und das ist für uns natürlich ein Riesenthema, ein einheitliches Adresssystem. Und man kann sich die App frei runterladen. Da hat man, kannst du sagen, hier, Weihnachtsmarkt, Glühweinbude, wo stehen wir denn? Da sagst du, hier, Hund, Katze, Maus, an der
Glühweinbude. Das hätte ich mal schicken sollen, hätte ich nicht sagen müssen, Konferenzraum 7, sondern ja, genau. Irgend so ein Quadrat.
Genau, das macht die Bahn und die Bahn ist da wirklich als strategischer Investor wirklich halt unterwegs. Hat auch am Anfang eher so ein bisschen in disruptive Sachen investiert, hat aber dann auch nach einer Zeit die Strategie ein bisschen geändert, dass man auch in Dinge investieren sollte, die uns dann gleich was helfen. Das fand ich auch gut. Also beides macht Sinn. Ist halt nur immer eine Strategiefrage. Und so haben wir jetzt auch ein paar Sachen wie What Three Words, die halt auch Logistik halt helfen. Und da kommen halt auch noch ein paar mehr jetzt um die Ecke. Und das ist auch spannend als Investment halt zu sehen, weil wir möchten halt davon lernen. Wir möchten die integrieren. Wir möchten diese einfachen Lösungen da auch nutzen. Und das kostet ja oftmals gar nicht das große Geld. Diese Startups möchten ja oftmals auch einen Schenker einfach als Referenzkunden haben, damit sie weiterkommen.
Ja.
Und wir sehen
oder als Türöffner. Ne?
Exakt. Ja. Und wir sehen mittlerweile halt auch Startups einerseits als Supplier, die halt irgendeine Software mitbringen oder irgendein Thema, was wir halt nutzen können. Natürlich auch als irgendwo Gefahr, aber eher so beobachtende Rolle.
So ein Spektrum, ne?
Irgendwo. Genau. Ja. Und auch als Kunde. Weil wenn so ein Startup natürlich was baut, also irgendwas Physisches herstellt, haben sie einen Logistikbedarf. Und die wachsen im besten Fall wesentlich schneller als ein normaler Kunde. Und das kann auch nicht jeder, weil wenn du so ein Startup hast oder braucht irgendwie 10 Quadratmeter in der Halle bei dir und nächste Woche braucht er aber 500 und die Woche drauf 10.000, so schnell wächst kein normaler Kunde.
Mhm. Ja.
9 von 10 siehst du dein Geld nie wieder, aber das eine, was funktioniert, ist natürlich super.
Erik, du hast jetzt nur einiges an Erfahrung mit der Einführung von neuen Technologien. Was sind so klassische und typische Fehler, die du immer wieder siehst, die andere Firmen oder Kunden oder Partner machen bei der Einführung von neuen Technologien? Was sind so klassische Fehler, so die Klassiker?
Was die Klassiker, wird ständig also natürlich, falsch gemacht? Was ein Thema ist natürlich Kommunikation. Also auch gerade bei so neuen Dingen erklären, wieso, weshalb, warum. Mhm. Und das nicht als Dissertation oder sonst wie Enzyklopädie, sondern auf den Punkt. Am besten mit einem Tutorial, am besten mit einem Video, am besten mit einem Podcast, am besten mit was Pragmatischem und auch nicht nur über einen Kanal. Wichtig ist auch Management Attention. Also wenn der Kopf des Unternehmens nicht dahinter steht, lass es lieber. Dann macht es keinen Sinn. Also Norddeutsch oder Norddeutsch immer so ein bisschen, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Passt bei dem Thema halt auch. Gerade wenn neue Dinge eingeführt sind, die auch nicht everybody's darling sind, musst du auch mal ein Kreuz haben, um es auszuhalten, auch den Wind auszuhalten. Und ich glaube, was wir halt auch sehr gut können als Deutsche, ist zwar was Neues einzuführen, aber nichts Altes abzuschalten. Und das ist halt auch so
ein Thema. Also eine Hybridlösung.
Wenn das Alte immer noch da ist, welche Motivation soll es geben, das Neue oder was anderes zu nutzen? Erst wenn der Druck steigt, weil das Alte nicht mehr da ist, werden sich Leute oft damit befassen. Ich habe vorhin von meiner ersten Großprojekt-Bordkommunikation erzählt, wo ich das damals ausgerollt habe. Wir dachten damals auch, die Fahrer werden das Hauptproblem werden, dass die plötzlich mit so einer Technik umgehen müssen. Pustekuchen, die Disponenten waren das Problem oder die größte Raufschrammstellung, weil die plötzlich disponieren mussten über einen Bildschirm. Und ich war halt noch in der Geschäftsstelle, das vergesse ich auch nicht so schön, wo ich wirklich da stand, habe die Leute gerade geschult und dann hat der Fahrer angerufen oder der Disponent hat den Fahrer angerufen, so rum war's. Hier, Egon, fahr mal zu Siemens, keine Ahnung, an Rampe 17 und bring mal noch das irgendwie. Wo der Fahrer, der hatte Lautsprecher an, einfach nur gesagt hat, ja, schick's mir auf meinen Scanner und hat einfach aufgelegt. Okay. Das war der Moment, wo der Disponent das erste Mal den Rechner anschalten musste. Dann sagte, Schande, jetzt, okay, wie war das nochmal mit dem System? Wie baue ich das jetzt und wie schädige ich denn das? Und das ist so, der Druck muss manchmal natürlich auch dann da sein. Wie gesagt, Kommunikation, dranbleiben, nicht als Eintagsfliege das Ganze sehen, sondern auch über einen Zeitraum das Ganze mit steuern und auch mal einen alten Zopf einfach radikal abschneiden.
Ja. Wie sieht es mit der Fehlerkultur aus? Haben wir noch ein bisschen zu viel Angst davor, irgendwie zu versagen oder Fehler zu machen oder irgendwie was in den Sand zu setzen?
Das ist so ein auch vielleicht ein deutsches Thema. Gell? Amerikanisch ist das schon wieder ganz anders. Da gehört es mit guten Ruf. Du musst mal gescheitert sein. Gibt doch bei Google diesen schönen Pinguine-Wort. Also die feiern das ja ganz anders. Das ist im Endeffekt, also die Pinguine ist alle an der Klippe und unten ist der Orca. So, einer muss sich opfern. Und das ist dann, einer hat die Chance, also der springt. Und die Chance, dass der gefressen wird, ist ziemlich hoch.
Ja.
Aber auch die Chance, dass er vielleicht als Erster überlebt und das weiterkommt, ist auch hoch. Und deswegen, der Erste, der runterspringt und gefressen wird, wird dann nicht ausgelacht, also der einen Fehler gemacht hat, sondern der hat sich getraut. Und das ist eine andere Denke. Also der hat sich getraut, das zu tun.
Warst du schon oft der Pinguin, der drunter gesprungen ist?
Ich war schon auch oft ein Pinguin.
Schon oft gefressen worden?
Na, Haare vielleicht.
Da gibt es so ein paar repräsentative Dinge, die du in den Sand gesetzt hast, rückblickend, die so komplett nach hinten losgegangen sind?
Komplett würde ich sagen nicht. Also auch rückblickend, also vielleicht in dem Moment war es sogar mal ein Fehler. Jetzt so immer, umso länger der Zeitraum ist, umso länger denkst du aber auch, das war auch sinnvoll. Also du hast dann auch ja draus gelernt im besten Fall. Und wir hatten da mal einen Forscher, der hat so schön gesagt, Schenker ist ein Unternehmen, das verzeiht unbegrenzt Fehler. Aber jetzt nur einmal. Das ist natürlich auch so ein Ding. Wir sollten schon draus lernen. Und das ist halt das Wichtigste. Und da hat mir auch noch nie einer den Kopf abgerissen, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe oder wenn ich ein Risiko eingegangen bin, weil das ja immer im besten Wissen fürs Unternehmen war. Und das ist ja auch so ein Thema, selbst wenn du ein Thema für den Vorstand aufbereitest und du hast da Gehirnschmalz und Blut und Wasser und Tränen da reingesteckt, um das Thema aufzuarbeiten, über Wochen und Tage und was auch immer, legst das dann dahin und der Vorstand entscheidet innerhalb von 5 Minuten, nö. Denkst du, wie kann er denn nur? Dann hast du vielleicht erstmal falsch erklärt und dann sagst, okay, ich versuch's jetzt aber trotzdem, weil das ist dann schon mal risky, also dann zu sagen, der Vorstand hat zwar Nein gesagt und du versuchst jetzt trotzdem, kannst du nicht jeden Tag machen.
Nee, jedermanns Sache, ja.
Ab und zu, wenn du halt wirklich so fest dran glaubst, und auch da hat mir auch noch nie ein Vorstand mir irgendwas übel genommen, weil du ja wirklich als Mensch, wenn du dann dran glaubst, lieber hast du doch so eine Menschen, die fest dran glauben, dass es gut ist für unsere Kunden und für uns als Unternehmen, um den Laden voranzubringen. Vielleicht hast du es in diesen 5 Minuten einfach nur dämlich erklärt und er hat es nicht verstanden so schnell, weil du es vielleicht nicht gut erklärt hast oder er hat sonst irgendwas geritten heute, dass er halt in einer anderen Stimmung war. Das ist ja manchmal auch, wann bringst du was hin? Das ist ja auch Airbnb, als Beispiel, waren ja nicht die Ersten mit der Idee, aber der Zeitpunkt des Go-Lives war richtig. 2008, Weltwirtschaftskrise, die waren genau zum richtigen Zeitpunkt. Deswegen, die cleverste Idee auf der Welt wird scheitern, wenn es der falsche Zeitpunkt ist, wenn du sie live nimmst.
Was war bisher so deine cleverste Idee, die zur Frucht gekommen ist, Herr Schenker? Viele kleine oder eine?
Mehrere kleine, auch mal, also Bordkommunikation war ein großes Thema, halt was wir da rausgebracht haben, auch Archivsysteme waren ein großes Thema. Sensorik-Sachen, die wir jetzt immer größer getrieben haben, die wir mal auch angefangen hatten, sind jetzt sehr, sehr groß. 3D-Druck als eigenständiges Geschäftsmodell, relativ groß. Wir hatten auch Verpackungslösungen schon relativ groß mit aufgebaut. So, und jetzt habe ich halt auch relativ viel R&D und in diese Szene mit rein. Was dann, wir haben jetzt in Einride den ersten autonomen LKW in Schweden auf der Straße. Das ist eine tolle Kooperation. Wir hatten letztes Jahr den ersten autonomen Wechselbrückenfahrzeug in Nürnberg auf dem Grundstück. Wir haben VR-Stapler-Trainings jetzt etabliert, aber wirklich die Mitarbeiter trainieren, in Stapler zu fahren. Und das ist so gut, dass wir sogar mit dem TÜV schon gesprochen haben, ob man den offiziellen Staplerführerschein bekommen kann, auch wenn ich nie an einem realen Stapler gesessen habe. Sondern wirklich nur mit einem Sitz, der sich mitbewegt, mit Joystick, mit Lenkrad, mit Fußpedalen. Volles Paket. Und da überlegen wir jetzt auch, weil dieses Gesamtpaket, was wir da in unserem Forschungslab in Dortmund gebaut haben, kommt so gut an und ist, jetzt fragen uns Universitäten, Berufsschulen, andere Firmen, kann ich das kaufen von euch? Ich sag, da hatten wir am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, weil eigentlich haben wir das nur für uns gebaut, um unsere Mitarbeiter zu schulen. Aber warum denn eigentlich nicht? Der geneigte Logistiker, wenn er was Geld verdienen kann, macht er das, gell? Und deswegen gibt es so viele Sachen, die auch und bis hin natürlich, was vielleicht bei uns intern auch ein großes Thema ist, ist auch Kommunikation intern. Weil Kommunikation nach außen über Social Media und LinkedIn ist immer das eine. Aber auch intern, du darfst die Mitarbeiter nicht vergessen.
Klar.
Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Und auch dieser Spagat zwischen Digitalisierung, Neuerungen, neue Geschäftsmodellen und dann hinten geht E-Mail gerade nicht. Das ist halt dann auch so ein Spagat.
Ja.
Geht bis hin, ich hatte vor 2 Jahren hat man eine lustige Diskussion oder eine gute Diskussion auch. Es gibt in Berlin ein Startup, das nennt sich ja Mission to Moon. Super, erstmal aus einer Google X Challenge heraus entstanden und das ist wirklich Thema. Die möchten einen Linienverkehr zum Mond aufbauen mit Red Bull und Audi und Vodafone, alle so als Schlepptau, also richtig große Firmen hinten dran. Und wir hätten halt auch der offizielle Logistikpartner werden können. Da zuckst du dann so kurz mal. Eigentlich eine geile Geschichte. Und das haben wir uns dann aber auch nicht getraut, damit zu machen, weil das ist halt wirklich, der Spagat ist dann schon brutal.
Ja, man muss nicht auf alles aufspringen, glaube ich.
Das ist ja das Schöne. Also das Schöne und Gefährliche zugleich. Man kann sich heute 24/7 mit irgendwas beschäftigen, was gar keinen Mehrwert bringt.
Ja. Eine gewisse Strategie muss dahinter sein. Und Strategie ist auch immer ein Teil, was man nicht macht.
Ne? Genau. Da haben wir halt auch Kommunikation. Und das ist halt auch so, ich bringe Magazine raus mittlerweile intern. Wir bringen Filme raus intern. Also ich bringe 4-mal im Jahr die Future Insight. Das ist so unser Innovationsmagazin. 2-mal im Jahr die Innovation Insights, was auch nach extern gehen kann. Und das ist so, steht der Tropfen, hüllt den Stein und erzähle und erkläre, dass Schenker auch mehr ist als nur Transport von A nach B. Das ist unser Brot und Butter. Wenn das nicht funktioniert, können wir den ganzen Rest vergessen. Genauso wie klassische IT, CIO-Bereich mit Rechenzentrum, Transportmanagementsystem, Data Management. Wenn das nicht da ist und nicht sauber funktioniert, brauchen wir keinen CDO-Bereich und keine Innovationen, dann brauchen wir das alles nicht. Das Fundament muss sauber sein mit Data Security und Cybersicherheit. bis zum geht nicht mehr, weil das ist das, was auch für Deutsche spricht.
Aber dass Schenker mehr ist als nur Sachen von A nach B transportieren, hast du heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Das hoffe ich.
Gerne nochmal wieder. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge, worauf wir aufbauen können. Ich glaube, wir haben an vielen Sachen ein bisschen rangekratzt, aber vielleicht finden wir nochmal einen zweiten Termin und dann führen wir das ein bisschen fort. Da ist halt einiges los bei euch. Ganz klasse. Vielen Dank, dass du dabei warst, Erik.
Vielen Dank, gerne.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Erik Wirsing von DB Schenker. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft regelmäßig reinhört. Am besten, ihr abonniert den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.